Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Hallo und herzlich willkommen, ich bin Axel Metz. In der aktuellen Folge spreche ich mit der sächsischen Autorin und Bloggerin Christina vom Dorf, die sich der sächsischen Sprache verschrieben hat. Ihr seid ihr vielleicht auch schon auf Facebook oder Instagram begegnet, da sorgt sie als Sachsen-Mutti für Lacher. Christina, jetzt hast du auch noch ein Kochbuch rausgebracht, ein Kochbuch über die sächsische Küche von einer Frau, die der Welt hilft, Sachsen besser zu verstehen.
Das ist zumindest der Plan, vor allem von einer Frau, und das ist noch viel wichtiger, ein Kochbuch von einer Frau, die nicht kochen kann.
Ach, das kannst du gar nicht?
Das kann ich gar nicht. Das Kochbuch habe ich dreimal abgelehnt. Der Verlag will seit 3 Jahren fast mit mir ein sächsisches Kochbuch schreiben. Und weil ich Sachsen liebe, hätte ich es wirklich auch gern gemacht. Aber ich habe gesagt, sorry, ich kann nicht kochen. Wie soll ich denn ein Kochbuch schreiben? Und der Zufall wollte es, dass ich auf der Buchmesse in Leipzig meinen Koch, den Herrn Färber, kennengelernt habe. Und dann war klar so, und jetzt schreibt man ein sächsisches Kochbuch.
Okay, man, finde ich ja, kann ja auch ein Buch mit Kochrezepten zusammenstellen, ohne kochen zu können. Wenn du die Rezepte zusammenbekommst, so rein vom Wünschen her.
Ja, für mich war von Anfang an klar, dass das kein reines Kochbuch wird. Also ein Kochbuch nur mit Rezepten hätte es mit Christina vom Dorf nicht gegeben, weil das ist nicht mein Fachgebiet. Meine Liebe gilt vor allem Sachsen, natürlich auch dem sächsischen Essen. Aber mir ist immer ganz wichtig, dass in meinen Büchern, so unterhaltsam wie die auch sind, auch Inhalt drin ist. Und ich wollte einfach nochmal beleuchten, wie viele Regionen hat denn eigentlich Sachsen? Und was bedeutet das denn für den Dialekt, für das Essen? Man hat ja gar keine Ahnung, dass im Nachbarort schon wieder was ganz anderes gesprochen oder gegessen wird. Und ich finde, das kommt jetzt in dem Kochbuch richtig gut raus.
Das kann ich so bestätigen. Ich habe ja schon durchgeblättert, das ganze Ding.
Ja.
Und ich muss sagen, ich habe da schon gestaunt, was du alles zutage gefördert hast, was ich kenne, was ich schon wieder so ein bisschen vergessen habe und vor allen Dingen, was ich noch nicht kenne. Also es ist ja tatsächlich so, dass in Sachsen alle paar Kilometer irgendwie wieder eine neue Welt beginnt.
Genau so ist es. Du fasst es auch sehr gut zusammen. Mir war auch wichtig, dass in dem Buch natürlich Rezepte drin sind, wo man so denkt, oh, das hat die Omi immer für mich gemacht. Oder, da habe ich mich in der Schule schon immer geekelt, wenn es das gab. Aber eben auch, dass du diesen Effekt hast, hä, das gibt's in Sachsen, ich bin doch Sachse, wieso kenne ich das denn nicht? Und ich glaube, die Mischung ist uns ganz gut gelungen, weil wir halt auch wirklich in jede Region Sachsens gereist sind.
Um dich mal zu fragen, welches Rezept in dem Buch ist eins aus der Kategorie, oh, das hat meine Oma gemacht, für dich?
Eigentlich ist die tote Oma, so verhasst wie sie teilweise ist, das Rezept, wo es für mich gar keine Diskussion gab, dass es ins Buch gehört. Es hat meine Oma gemacht, es hat meine Mama gemacht. Gibt es heute noch, wenn ich nach Langreinsdorf komme, macht das die Mutti auf Wunsch immer noch. Und genauso ist es beim Würzfleisch. Also Würzfleisch ist Ragu Feng mit Wurstersoße. Dafür wird stöten. Das ist auch ganz hoch bei mir im Kurs.
Ja, irgendwie Ragu Feng ist irgendwie ein ganz großes Ding, nach wie vor in Sachsen.
Aber offensichtlich wirklich bei uns nur. Das ist immer so witzig. Also ich habe ja viel Kontakt, wie gesagt, ich war schon viel in Bayern, bei den Schwaben und so. Wenn du da mit deinem Würzfleisch um die Ecke kommst, das ist nicht so, dass da jemand schreit, ach, kenne ich, finde ich auch sensationell. Es gibt ja so ein paar Gerichte, die über Sachsen hinaus auch bekannt sind, sei es jetzt die Eierschecke oder so. Das ist wirklich schon so, dass sich das rumspricht, dass wir das haben und dass das was Besonderes ist und was Tolles ist. Aber das hat das Würzfleisch noch nicht ganz geschafft.
Man kennt das ja noch aus diesem kleinen weißen Schälchen. Mittlerweile gibt es ja aber auch große Schalen, also wo man eigentlich eine komplette Hauptmahlzeit als Ragufeng hat.
Kommt für mich nicht in Frage. Dafür bin ich nicht offen. Mir ist das zu viel. Ich liebe diese kleinen weißen Schälchen. Und meine Mutsch macht dann auch immer noch, also so nenne ich meine Mama, macht dann auch immer noch diese Toastecke, die geröstete drauf, die ich nicht mal esse, weil ich kein Gluten esse. Aber da geht es einfach ums Prinzip. Ein Würzfleisch ist eine kleine weiße Schüssel, da ist reichlich Zitrone und Wurstersoße drauf und ich brauche die Toastecke. Dann ist es perfekte Würzfleisch.
Weil du es gerade angesprochen hattest, Essen, wo du sagst, damit kannst du mich jagen. Ich denke, das hat auch mit dir, mit Schulspeisung zu tun, oder?
Ja, dafür bin ich so dankbar, dass ich Jörg Färber, meinen Koch, gefunden habe, weil Kräubchen in der Schule, da warst du dann wahrscheinlich relativ schnell danach immer auf der Toilette und alle, die Kräubchen heutzutage nicht mehr gern essen, sagen, oh, ich weiß noch, wie das in der Schule geschmeckt hat. Und ich habe diese Kochshow auch mit Jörg Färber und der hat mir das erste Mal die Welt der Kräubchen eröffnet, wie sie sein sollte. Also auch meine Mama hat die immer sehr gut gemacht. Aber wie gesagt, Schule konntest du es ja gar nicht essen. Aber Jörg, der macht das, der bringt da irgendwie Sachen mit rein, dass du jedes Essen aufmotzen kannst. Und ich glaube, das wird auch im Kochbuch deutlich. Unsere tote Oma ist nicht mehr die tote Oma von früher. Unsere Kräubchen haben halt irgendwas dran, was vielleicht noch nie jemand probiert hat. Also wenn wir diese ganz alten Rezepte genommen haben, haben wir sie immer aufgepeppt. Also es gibt auch sehr viele moderne Gerichte im Kochbuch.
Dann besteht also auch noch Hoffnung für mich.
Was kannst du denn nicht leiden, Kräubchen?
Ja, Kräubchen.
Also Jörgs Kräubchen solltest du probieren. Kommst mal zur Lesung, da haben wir das wahrscheinlich als Probierhäppchen. Da wirst du sagen, ey, so übel ist es gar nicht. Es schmeckt nicht nach Schlons und Rotze, sag ich mal. Es schmeckt sehr gut.
Ja. Was unter diesen ganzen Kochrezepten, die ihr zusammengetragen habt, war eins, wo du sagst, das wusste ich nicht, dass es sowas auch gibt und das hat mich vom Hocker gehauen?
Also ich glaube, es waren 80% der Rezepte so, dass ich es wirklich nicht gekannt habe. Also die aus unserer Region, die habe ich alle schon mal gehört. Aber alles, was ein bisschen weiter weg ist, sei es jetzt Erzgebirge, Vogtland, das sind Sachen dabei, die hatte ich wirklich noch nie gehört. Und das Spannende war, Jörg hat mir die Rezepte vorgeschlagen und du konntest wirklich zu jedem Rezept eine Story finden. Und das macht das Buch ja auch so wertvoll. Also zum Beispiel Meißner Fummel. Wer das kennt, weiß, das ist eigentlich nur so eine Teighülle, da ist nichts drin. Und wenn du dich dann beliest, weißt du einfach, das kommt aus der Geschichte. Da wurden Sachen drin transportiert. Der König hat damit kontrolliert, ob seine Postboten zu viel Alkohol trinken. Also es musste also im Ganzen auch wieder ankommen. Dann wusste er, okay, die sind nicht irgendwo eingekehrt und haben sich betrunken. Also es gibt einfach so viele Geschichten um die Essen, warum die sind, wie sie sind. Was war arme Leute essen, warum hat sich's aber doch durchgesetzt. Da ist eben auch ganz viel Historisches drin, was es wirklich spannend macht, wie ich finde.
Da du ja eine chronische Nichtköchin bist, gibt es aus diesem Buch etwas, was sogar du hinkriegst?
Ich glaube, ich finde, Jörg kann das sehr gut beschreiben, wie man das kocht. Also er schreibt nicht nur das Rezept, sondern ja auch, was man damit machen muss. Ich traue mir zu und lehne mich weit aus dem Fenster und sage, ich könnte jedes Rezept nachkochen.
Das ist also für jemanden, der nicht kochen kann, ist das ganz schön viel.
Sage ich aber auch nur, weil ich weiß, dass die Gene irgendwo in mir schlummern. Meine Mama ist nämlich gelernte Köchin. Also irgendwas muss ja davon in mir sein.
Vielleicht ist das ja auch so die Rebellion der Tochter gewesen, die dich hat zur Nicht-Köchin werden lassen.
Ich glaube, das ist wirklich so. Ne? Es ist ja ganz oft so, dass man sagt, nee, was meine Eltern machen, das mache ich mal nicht beruflich. Also beruflich wäre es sowieso nie in Frage gekommen. Aber jetzt, was für mich auch sehr einprägsam war, ich habe ja diese ganzen Erzeuger besucht. Und wenn du siehst, wie die mit Lebensmitteln umgehen und wie sehr die das lieben, was die machen, dann habe ich mich ganz oft wiedererkannt in meiner Leidenschaft zum Schreiben und zum Beispiel zum vor der Kamera stehen. Also das, was ich so liebe an meinem Job, das lieben die an ihrem Job, wenn die Essen herstellen oder Getränke. Und das hat mich schon fasziniert. Weißt du, wie tief man da drin sein kann, wie sehr man sich damit befassen kann und wie sehr man hinter dem eigenen Produkt steht. Dieser Kampf immer auch für so kleine Erzeuger eben zu sagen, hier, wir sind hier, wir haben eine super Qualität, aber dann hast du halt immer die Konkurrenz der Großen. Also das war auch sehr, sehr spannend, diesen Kampf mal zu beobachten.
Wie viel Zeit hast du insgesamt in dieses Buch reingesteckt?
Boah, das ist eine gute Frage. Also die Leute denken ja immer, man hat da so 1-2 Jahre Zeit für so ein Buch. Das frage ich immer gern ab bei meinen Lesungen. Aber Fakt ist einfach, ab dem Moment, wo der Vertrag für ein Buch unterschrieben ist, das war bisher bei mir bei allen Büchern so, hat man meist 3-4 Monate. Das bedeutet aber auch, ab dem Moment, wo der Vertrag unterschrieben ist, weiß man schon, was reinkommt. Also man beschäftigt sich einfach schon vorher damit, kann ich denn so ein Buch füllen? Und das habe ich mit Jörg natürlich vorher auch besprochen. Was geht, was können wir reinmachen? Und durch diese Mischung aber aus Rezepten, Foodbildern, Bildern von meinen Ausflügen, die Stories hinter den Gerichten, Fakten zum Essen, war klar, das Buch kann ich nicht voll werden. Also es ist einfach voll mit Informationen, mit Spaß und mit Bildern. Und das haben wir easy peasy voll gekriegt.
Du kommst ja aus der Krimmetschauer Gegend.
Ja, Langrheinsdorf.
Das ist ja gleich neben Zwickau, meine Heimatstadt.
Zwickau, ha, kenn ich auch.
Ha. Das ist übrigens auch ein sehr spannender Dialekt, kann man es noch nicht ganz nennen, ne, in Zwickau, aber so die Mundart, das ist so beim, dass das Kinn leicht locker lassen, fallen lassen und den Mund zumachen beim Reden.
Die kennen schon Sexschreden in Zwickau, da müssen wir uns nicht vormachen. Die kennen das. Ja. Ja. Kannst du es denn noch?
Na klar. Klar kann ich das noch.
Können wir eigentlich das Gespräch auf Sex machen?
Das können wir machen. Wir können ja ohne Problem. Nun ist ja der typische Sachse zwar stolz auf sein Sachsenland, aber schämt sich immer so ein bisschen für die Aussprache. Du bist ja Fan des Sächsischen. Wie ist das dazu gekommen?
Ich bin Fan des Sächsischen, bin aber gleichzeitig Dialektverräter. Ich habe nämlich, als ich in Dresden beim Rundfunk gearbeitet habe, da war ich Mitte 20, bin ich zum Logopäden gerannt, um mir mein Sächsisch abzutrainieren. Nicht, weil es jemand verlangt hat, sondern weil ich habe irgendwann mal ein Interview gehabt mit Silbermond und habe dort im Schnitt festgestellt, wie sehr ich sächsel, wenn ich auf Sachsen treffe. Also da konnte ich es halt mal nicht überspielen und abstellen wie im Studio. Und dann bin ich zum Logopäden gegangen und habe gesagt, ich will keine A's und keine O's mehr. Das hat natürlich nicht funktioniert. Dann war ich aber lange im Ausland, da wurde das Sächsisch immer weniger. Und ich glaube, diese Liebe für den Dialekt kam dann erst wieder, als ich gemerkt habe, obwohl das ja schon ganz lange so ist, wie unbeliebt der sächsische Dialekt ist und dass ich gesagt habe, das ist absolut unfair. Wie kann man einen Dialekt über einen anderen Dialekt stellen? Wieso soll Bayerisch schöner sein als Sächsisch? Wieso finde ich zum Beispiel Berlinerisch mega heiß, sag aber bei irgendeinem anderen Dialekt, ach, so kannst du doch nicht reden. Und dann habe ich halt angefangen, diese Dialektvideos zu machen. Und dann ist mir wieder bewusst geworden, wie viel Erinnerung man ja auch damit verbindet, mit den Worten aus der Vergangenheit. Das ist wie, was wir vorhin hatten zum Thema Essen. Wenn dann die Leute schreiben, oh, das hat meine Oma immer gesagt oder oh, das kenne ich noch von meinen Eltern. Dialekt ist, sage ich mal, Heimat und Seele. Das ist so viel mehr als nur irgendwie sprechen und es ist so viel spannender als Hochdeutsch. Und seit diesem Klickmoment zu meinem Buch Made in Sachsen, ist mir eigentlich klar, dass Dialekt unfassbar bereichernd ist und ich will das halt nicht für mich behalten, sondern ich bin die, die laut schreit, redet wieder sächsisch, wir können uns zeigen. Und das Spannende ist ja, es funktioniert. Nach mir sind so viele sächsische Accounts aufgeploppt. Also wir wollen wieder sächsisch reden und ich bin da mega stolz drauf, dass ich das beobachten kann, wie das immer mehr wird.
Du hast auf deiner Website geschrieben, dass du, egal wo du bist auf dieser Welt, immer die Christina vom Dorf sein wirst.
Ja.
Warum?
Weil ich, das ist bei mir eine Hardcore-Mischung, finde ich. Ich bin nicht nur Sächsin, sondern ich bin Sächsin vom Dorf. Und vom Dorf kommen ist für mich ist es eine Auszeichnung, weil ich finde, ich bin dadurch extrem abgehärtet. Und es war wirklich so, egal wo ich war, war es in Dänemark, irgendwelche Goldfische begraben, weil sich der Nachbar nicht getraut hat, war es in Mittweida, wenn ich die Spinne von der Wand der Nachbarin holen musste, weil sie Angst davor hatte. Dieses Dorfmädchen ist einfach in mir und diese Kombi aus schlagfertig sein, weil ich bin aus Sachsen und musste mich immer ein bisschen durchsetzen und Dorfmädchen sein, ich sage immer, ich bin unverwundbar. Also das macht mich unfassbar stark. Und weil ich da so stolz drauf bin, finde ich halt auch, das muss man zeigen, wenn man das ist. Und deshalb binde ich das auch jedem auf die Nase. Und deshalb, auch wenn ich jetzt irgendwo bin, in Deutschland unterwegs bin, ich werde das nie wieder machen, dass ich versuche, dieses Sächsisch zu unterdrücken. Es gibt absolut keinen Grund dafür, weil wir sind ganz schön toll.
Du warst in Dänemark, du warst auch auf Zypern. Mhm. Was hast du in Zypern bzw. auch in Dänemark über dich als Sächsin gelernt?
In Dänemark, das war der Vorbote zu der Liebe zum Dialekt zurückzukommen, weil in Dänemark gibt es, obwohl das Land so klein ist, auch sehr viele Dialekte. Und dort ist es genau wie hier, dass man sich da untereinander so ein bisschen stichelt. Ja, wie redest du, obwohl du siehst ja das kleine Dänemark vor dir. Ne? Das ist ja quasi dann dein Nachbar schon, den du beschimpfst, weil er anders spricht. Im Dänischen habe ich sehr, sehr viel Sächsisch gehört. Es gibt zum Beispiel das dänische Wort für Boxershort, das ist Underbuchser. Wie sensationell klingt denn bitte Unterbuchser? Die haben genauso so harte, lustige Begriffe, finde ich, wie wir Sachsen. Also da habe ich mich sehr oft wiedererkannt. Und im Ausland ist es halt auch so, wenn du im Ausland überhaupt mal Deutsch sprichst, passt du dich natürlich an und sprichst Hochdeutsch. Das ist immer ganz spannend zu sehen, weil du dann denkst, na, hier versteht dein Sächsisch sowieso keiner. Und da habe ich immer gemerkt, dass wenn ich Hochdeutsch spreche, ich nicht mehr ich bin. Dass ich kann nicht so lustig sein, wenn ich mir Mühe gebe beim Reden. Ich kann nicht so wortgewandt sein, wenn ich mir Mühe gebe beim Reden. Und das ist auch sowas, was ich immer predige. Ihr verliert so viel von euch, wenn ihr versucht, euren Dialekt künstlich abzustellen. Es gibt ja Leute, die können switchen, die können das gern machen. Aber wenn du dich dann da hinstellen musst und versuchst, die ganze Zeit sehr Hochdeutsch zu sprechen, damit dich auch wirklich alle verstehen, dann hörst du das, dann höre ich schon, dass ich gar nicht mehr klinge wie Christina. Und das finde ich ganz schlimm. Also dort habe ich angefangen, wieder mehr zu sächseln. Witzigerweise im Ausland. Und in Zypern, was habe ich denn da als Sächsin gelernt? Dass man sich an Gyros überfressen kann, habe ich dort gelernt. Passt wieder zum Kochbuch. Ich habe mir in Zypern dermaßen die Kante gegeben mit Gyros, dass ich nicht mehr rankam. Nicht mehr ran kann, wahrscheinlich nie wieder.
Das ist auch mal gut.
Ja, also nur als Vorwarnung, man kann sich wirklich an Sachen überfressen. Ich habe es geschafft.
Aber das Ding mit der Unobux, das ist schon...
Ganz
irgendwie,
viel zu witzige Begriffe. Ja, Unterbuchser, das klingt doch schon so, oder? Das klingt ja sächsisch irgendwie.
Das klingt tatsächlich sächsisch. Wahrscheinlich gibt es da irgendwo eine Wikinger-Verbindung, dass dort irgendwelche versprengten Wikinger irgendwann mal im Erzgebirge gelandet sind.
Wahrscheinlich. Ich finde, wir haben auch so viele Wikinger gehen, ja, über Sachsen.
Ne? Gibt es ja die Unterhus.
Ja, genau, das ist doch niedlich, oder? Ich finde das von der Betonung her, das ist halt auch so eine, es klingt auch so ein bisschen einfach, das Dänische. Und deshalb hat es auch sofort, ich habe das ja dann auch gelernt, die dänische Sprache, da kribbelt mir jedes Mal der Bauch. Also immer, wenn ich so Richtung Hamburg, Flensburg und so unterwegs bin, sobald ich die ersten Dänen höre, bin ich verliebt. Und vielleicht ist das das Sachsengehen in mir. Könnte ich mir wirklich gut vorstellen.
Was aus der Leipziger Ecke hast du in deinem Kochbuch drin, wo du sagst, das ist echt cool. Also das macht die Leipziger Küche aus. Ich gehe jetzt mal nicht vom Leipziger Allerlei aus, das kennt ja jeder.
Das ist aber auf jeden Fall auch drin, weil da kann man natürlich ganz viel zur Geschichte Leipzigs erzählen. Also wie die Leute überhaupt damals an die Zutaten gekommen sind, ist beim Leipziger Allerlei ganz spannend. Ich weiß, dass Jürg gerne erzählt, also mein Koch, dass die Leipziger einfach ganz andere Möglichkeiten schon früher hatten zu kochen, weil natürlich dort ganz viel zusammengelaufen ist, ne? Mit Schiffsverkehr, mit Handel, mit Messe und so. Ja, jetzt sage ich mal einen Begriff und du sagst mir, ob du es kennst. Die Leipziger Piepen.
Irgendwas Gebäckmäßiges, oder?
Könnte sein, würde dir wahrscheinlich auch besser gefallen als das, was es ist. Das sind nämlich die sauren Flecken. Kennst du die
Oh,
Flecke? Ja!
na klar.
Riesenstreitthema und finde ich ganz spannend, dass mein Koch, der Jörg Färber, das als Leipziger Piepen reingemacht hat. Da kann man dann auch die ganze Geschichte dazu lesen, warum das so ist. Aber das ist genau wie Tote Oma und Kräuptchen ein. Da gibt es nur Schwarz und Weiß. Also beim Piepen, beim Flecken, Kutteln wird es auch genannt, Pansen. Du hörst schon, klingt sehr lecker. Die sind aber mit drin und ich sehe jetzt auch gerade das Foodfoto, was wir dazu haben und da sieht das plötzlich ganz lecker aus. Also es gibt auch wirklich Gerichte, die wir versuchen, so ein bisschen den Ruf zu retten und euch zu zeigen, dass es das auch in lecker geht. Auch wenn jetzt sowas wie Pansen natürlich nicht so gut klingt.
Nee, letzten Endes ist es ja wie bei allen Sachen, die so ein bisschen exotisch wirken und mittlerweile wirken Flecke auch exotisch, weil es keiner mehr isst, außer den ganz alten Leuten.
Ja.
Man hat da viel zu viel im Kopf.
Das ist wirklich so, aber die Frage ist ja, was reagiert bei dir Kopf oder Magen, wenn ich hier, ich zitiere aus dem Buch, lese, übersetzt ist es warme Eingeweide. Und hast schon
Damit
Appetit?
Wählen ganz viele Leute das ab, weil die haben dann
Gut.
sofort Kopfkino und können es
Ja,
nicht essen.
bitte trotzdem das Buch kaufen.
Das ist so wie im Dschungelcamp, wenn dann irgendwie irgendwelche wilden Sachen dort betitelt werden und die Leute ekeln
Genau.
sich, obwohl sie gar nicht wissen, wie es schmeckt.
Und so ungefähr sind die Leipziger Piepen, genau. Keine Vorurteile, sondern mal nachkochen.
Zwickauer Land. Aus dieser Ecke, gibt es da ein Rezept, wo du sagst, das ist cool für mich? Das ist vielleicht auch Kindheit, abgesehen von der toten Oma, die wir schon besprochen haben.
Also ganz wichtig für mich auch noch im Kochbuch, das ist für mich das wichtigste Rezept im Kochbuch, ist ein bestimmter Kartoffelsalat. Das ist nämlich das Rezept meiner Mama. Da war mir ganz wichtig, dass wir haben nämlich drei verschiedene Kartoffelsalate drin im Kochbuch, weil das ist typisch sächsisch. Wir Sachsen lieben Kartoffeln. Es gibt ganz viele Kartoffelgerichte auch im Buch. Und mir war aber ganz wichtig, dass ein Rezept drin ist, was wirklich von meiner Mami kommt. Und das Rezept heißt dann zwar Kartoffelsalat à la Sachsenmutti, also ein bisschen an mich angelehnt, aber es ist von der echten Sachsenmutti, nämlich meiner Mutti. Deshalb ist mir das ganz wichtig, dass das mit drin ist.
Was macht diesen Kartoffelsalat so speziell?
Ich glaube, ich habe das erst gemerkt, dass der speziell ist, als ich angefangen habe, andere Kartoffelsalate in anderen Regionen zu essen. Also nicht nur in Sachsen, sondern die Schwaben und so, die machen das ja zum Beispiel mehr so mit Essig. Bei uns ist auch zum Beispiel Schinken mit dran, das ist auch nicht überall. Es wird nicht mit Mayonnaise gemacht, wie ganz viele Kartoffelsalate gemacht werden. Also ich finde ihn schon sehr speziell und ich weiß auch, dass der Jörg zum Beispiel gesagt hat, mein Koch, dass er ihn so auch nicht kennt. Also das sieht man aber auch mal wieder, wie vielfältig das ist. Also allein da drei Rezepte zu finden und es ist noch lange nicht erschöpft, zeigt wieder, dass es halt jeder anders macht. Und dass es vor allem von Familie zu Familie weitergegeben wird. Und das finde ich so spannend, weil quasi somit gibt es meine Mutti an mich weiter, ich gebe es jetzt an ganz Sachsen weiter. Und damit kann man dafür sorgen, dass der Salat meiner Mama nicht ausstirbt. Das war mir wichtig.
Wenn wir nach Chemnitz schauen, Chemnitz ist ja immer so ein bisschen, wie sagt man das?
Jetzt bin ich
So,
gespannt, du siehst es anscheinend wie ich, erzähl mal. Ja.
Chemnitz ist das Halle an der Saale in Sachsen.
Ja, es
In
ist
meinen Augen.
underrated in erster Linie.
Ja, es fliegt unter dem Radar.
Ja.
Ich vermute mal, das ist auch für die Chemnitzer Küche so.
Ja, muss ich auch zugeben, dass man bei der Chemnitzer Küche auch gar nicht so viel jetzt hat, wo man schreit, oh, na das muss mit rein. Aber dafür, und das fand ich ganz spannend, als ich in der Chemnitzer Region unterwegs war, genau, also Chemnitz. Mit dem Essen jetzt nicht so, dass du sagst, oh, welche von den 500 Chemnitzer, typisch Chemnitzer Gerichten nehmen wir, das ist spannend. Aber Chemnitz ist für uns ganz wichtig gewesen als Standort für einen Gewürzhersteller. weil der nicht nur viele Gewürzpäckchen für unser Kochbuch herstellt, sondern weil das eben auch der Besitzer, der Richard, ein typischer Chemnitzer ist, also auch wenn der Interviews gibt, weil seine direkt vom Feld ist schon relativ bekannt ja mittlerweile. Der ist auch jemand, der hängt die Sachsenflagge richtig hoch. Weißt du, der redet sächsisch, wenn er ein Interview gibt. Der versucht, so viel wie möglich regional zu lösen, was natürlich nicht mit so exotischen Sachen wie Curry oder so geht, aber alles, was man hier anbauen kann, wird hier angebaut. Und der steht auch für dieses, wir Sachsen helfen uns gegenseitig. Also wenn du bei ihm zum Beispiel in den Laden gehst, findest du wieder Öle aus Sachsen, findest du Nudeln, die in Sachsen hergestellt werden. Und das ist auch so eine Erkenntnis im Buch, wie krass die Erzeuger zusammenarbeiten, wie die sich alle kennen, wie die gemeinsam auf Messen gehen, wie die Events zusammen machen. Und deshalb ist Chemnitz einfach auch extrem wichtig, auch was unser Kochbuch angeht und aber auch einfach, was den Ruf Sachsens angeht. Weil ich weiß noch, ein Bekannter von mir war in Berlin und hat sich dort eine Ferienwohnung gemietet. Und in dieser Ferienwohnung standen die Gewürze aus Chemnitz von direkt vom Feld. Und das ist, glaube ich, einfach super Werbung für Sachsen und auch für die Stadt Chemnitz.
Erzgebirge. Oh je. Ist eine Region, die ja sehr, sehr viel zu bieten hat, was so erdige Küche angeht.
Ja.
Ja, wo so nicht mit Schnickschnack gemacht genau. wird, aber es hat einfach gut zu sein.
Genau so ist es. Was generell, finde ich, ein bisschen für die sächsische Küche steht, dass es einfach ist, aber richtig gut. Im Erzgebirge ist natürlich das Erste, was einem einfällt, und es kann sein, dass ich dich damit langweile, aber das ist für mich auch fast mir das Wichtigste, ist Neunerlei. Weil ich natürlich riesen Weihnachtsfan bin, zum einen, und weil wir unser eigenes Neunerlei im Buch gemacht haben. Das Schöne am Neunerlei ist nämlich, kennst du das Gericht? Genau, das Neunerlei, da ist nämlich das Schöne dran, das ist so variabel. Es gibt so ein paar Grundregeln. Ne? Beim Neunerlei ist es ja wirklich so, dass jede, das sind ja ganz kleine Speisen, 9 verschiedene, und jede steht für irgendeinen Wunsch fürs neue Jahr. Das isst man ja zu Weihnachten im Erzgebirge. Und das Schöne ist aber, dass auch da die Familien im Erzgebirge mittlerweile ihr eigenes Ding machen. Also wenn ihr das so kompliziert ist, da zum Beispiel einen besonderen Braten oder so mit dabei zu haben, da wird es einfach durch was anderes ersetzt und es wird sich quasi ausgedacht, für was steht das denn jetzt? Für was kann das stehen? Und das haben wir genauso gemacht. Also wir haben wirklich, der Jürg nennt das dann sogar Tapas aus Spaß, sächsische Tapas. Wir haben aus dem Neunerlei sächsische Tapas gemacht und erzählen aber natürlich auch die Geschichte, wo es Neunerlei herkommt und für was das steht. Also auch ganz spannend.
Ich muss dir jetzt gerade gestehen, mich gibt es schon eine Weile auf diesem Planeten und ich habe schon mehrfach dran gedacht, Mensch, Weihnachten, Neunerlei, das müssten wir mal machen.
Ja.
Wir haben es noch nicht auf die Beine gebracht.
Aber dann wir ist aber jetzt Zeit. Jetzt hast du keine Ausreden mehr, wenn das Kochbuch da ist. Dann machst du mal schön Neunerlei aus meinem Kochbuch und schickst ein Foto, damit ich gleich weiß, jetzt hat er es gemacht.
Jawohl. Okay. Wir schauen nach Dresden, die Landeshauptstadt.
Ja.
Das glänzende Juwel auf der sächsischen Landkarte. Auch in Dresden gibt es ja so ein paar spannende Dinge außerhalb der Eierschecke und des Dresdner Christstollens. Mhm. Was hat dich da gecatcht?
Wir haben natürlich eine Eierschecke mit drin, aber auch wieder eine moderne, nicht so eine typische. Da war mir nochmal ganz wichtig zu erklären, warum es eigentlich so verschiedene gibt und was die ausmacht, weil die meisten wissen das gar nicht. Ich stelle immer fest, außerhalb von Sachsen kennen die zwar den Begriff Eierschecke, aber die wissen nicht, dass es eben Freiberg, Dresden, was da so los ist. Und das fand ich auch nochmal ganz spannend, das alles mit aufzuzählen, weil es hat ja einen Grund, ne, warum die verschieden sind. Und das habe ich auch noch mit aufgezählt. Wenn du mich fragst, ist es Spannende zur Dresdner Region, da kommen wir jetzt aber mal in den süßen Teil des Buches. Ich durfte Pralinen gießen in Dresden und das war deshalb spannend, weil da Sachen verwendet wurden für diese Pralinen, die ich mir niemals in einer Praline hätte vorstellen können. Also wirklich auch spannende Gewürze, also scharfe Gewürze, aber auch Ingwer, irgendwelche Pflanzen, wo ich nicht mal wusste, dass man die essen kann. Das hat mir dann nochmal gezeigt, wie klein eigentlich mein Fokus ist, weil ich bin in diesen Laden rein, in der Pralinenmanufaktur. Und die Besitzerin hat zu mir gesagt, als erstes müssen wir mal ein paar Pralinen probieren. Und mein Kameramann hat sich totgefreut, hat gesagt, hier, alles zu mir. Und ich dachte so, na toll, also wenn du jetzt hier 5 Pralinen isst, dann ist dir schlecht und dann willst du nach Hause gehen. Und hat gesagt, ja, aber ich brauche nicht so viel. Und da lachte sie mich an und sagt, ich merke schon, du isst nur die Pralinen aus dem Supermarkt, so nach dem Motto. Und habe gesagt, ja klar, weil wo kriegt man die sonst mal her? Und dann hat die mir dort Pralinen gegeben. Da hatte ich eine Geschmacksexplosion, die ich dir nicht beschreiben kann. Also wirklich, du hast alles, was da drin ist an Zutaten, geschmeckt. Da war nichts klebrig, da war nichts zu süß, es war richtig gut. Und es kommt natürlich daher, dass aus Dresden auch einfach die Schokolade kommt, was auch ganz viele nicht wissen, dass Dresden eine der ersten Städte war, die überhaupt Schokolade hatte. Und das habe ich an diesem Tag auch erst bewusst gelernt und erfahren. Und deshalb war natürlich dieses Treffen mit den Erzeugern so wichtig. Und deshalb ist natürlich auch zum Beispiel die Beschreibung zu den Pralinen und so mit dem Kochbuch.
Sehr cool. Was mich zum Schluss bringt in unserer kleinen Schau durch dein Buch, die Lausitz und das Vogtland sind ja beides so Randgebiete.
Ja.
Einmal links am Rand von Sachsen, einmal auf der anderen Seite.
Ja.
Beide so ein bisschen abgelegen und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Leute, die ihr Leben lang in Sachsen gewesen sind, nicht wissen, was vogtländische Schwammespalken sind.
Ja, aber in unserem Buch, weißt du noch, wer es in unserem Buch vorstellt?
Die Frau Hertel, ne?
Genau, das ist die vogtländischen Schwammespalken. Die sind, die waren sowieso geplant im Buch, also das hätten wir als Rezept sowieso reingenommen. Und dann war ich aber begeistert, als Stefanie Hertel das als ihr Lieblingsgericht genannt hat und uns sogar zur vegetarischen Version geraten hat, weil das gibt es ja auch anders. Das war natürlich sensationell, dass die Promis da so schnell eingestiegen sind und wirklich alle total traditionelle Gerichte aus ihrer Heimat als Lieblingsgericht genannt haben. Das war richtig schön.
Die Schwammespalken sind eigentlich ein Pilzeintopf, ne?
Genau. Was natürlich passt, weil die Pilze kannst du dort ohne Probleme ernten und frisch geerntete Pilze, gut zurechtgemacht, sind natürlich unfassbar lecker.
Die Lausitz mit ihrer Küche, muss ich dir ganz ehrlich sagen, so viel habe ich da auch nicht drüber gewusst, außer dass es Kartoffeln mit Quark und Leinöl gerne gegessen wird und dass es das Schlesische Himmelreich gibt.
Ja.
Was aus der Lausitzer Küche hat dich da so begeistert?
Oberlausitzer Teichelmauke. Das ist wieder das perfekte Beispiel dafür, wie Essen und Dialekt harmoniert, weil Teichelmauke versteht ja schon mal die Hälfte, nee, 80% wahrscheinlich von Restdeutschland nicht. Das ist immer ganz, ganz witzig, dass es in den verschiedenen Regionen auch verschieden heißt. Weißt du denn, was Mauke ist?
Irgendwie was Gestampftes und was Halbflüssiges, irgend sowas in der Richtung.
Gestampft klingt schon mal gut. Und was könnte es sein in der Küche, was gestampft wird? Du kennst es wahrscheinlich einfach nur unter einem anderen Begriff. Genau. Genau, das ist auch ein Kartoffelbrei zum Beispiel. Und die Deichel ist natürlich auch selbst erklärt, hört man eigentlich schon, Deichel ist ein Deich, da fragt man sich nur, wie der Deich in der Mauke zusammenkommt. Und das kann man sich sehr gut bildlich vorstellen, weil die Deichelmauke ist ja wirklich, sagen wir mal, Kartoffelstampf auf dem Teller und da wird da ein Loch reingemacht und in dieses Loch wird dann erst das wirklich Wertvolle, ne, das Fleisch und die Soße zum Beispiel, gefüllt. Und das ist natürlich auch ein ganz klassisches Essen für die Oberlausitz.
Da kann man so den Landschaftsarchitekten in sich wecken,
ist
wenn man
wirklich
einen Soßenstaudamm baut.
Genau, du kannst dann gern, wenn du willst, vom Rezept ein bisschen abweichen willst, mit Brokkoli noch Büsche ringsrum pflanzen. Da ist dir völlig freigestellt, wie du das noch erweitern willst.
Das ist sehr, sehr cool. Du bist ein Kind, das in den 90ern groß geworden ist.
Yes.
Yes. Was war damals, als du so deine Musik für dich entdeckt hast, als Heranwachsende? Was war so das, wo du sagst, das hat mich geprägt, musikalisch?
Also musikalisch hat mich mit Abstand am meisten, muss ich sagen, haben mich, weil zwei Bands sind, die Ärzte und die Toten Hosen.
Was magst du an den Ärzten?
Die Ärzte, das ist so ein typisches Ding, wie das in der Jugend so passiert. Mein großer Schwarm damals hat die Ärzte gehört. Der war halt schon ein bisschen älter, wahrscheinlich schon 15, 16, ich noch ein bisschen jünger. Und ich habe ihn sehr vergöttert und damit angefangen, diese Musik zu hören. Und das war dann, irgendwie war das immer genau meins. Also dieses, bei den Ärzten, dieses bisschen Freche, diese Texte, die provozieren, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Und ich bin da wirklich so hängen geblieben, dass das immer noch so ist. Also ich gehe immer noch auf Konzerte, das ist für mich absolut immer noch Lebenselixier. Und das wird sich auch nie ändern. Also das ist auch Farin Urlaub, der Frontmann von Ärzten, das ist eine unbeschreiblich große Bewunderung. Das ist echt ein Schwachpunkt von mir.
Nee, das ist kein Schwachpunkt, dass du schwach wirst dabei, das kann ich verstehen, aber das ist kein Schwachpunkt.
Aber das wäre, also Farin Urlaub wäre der einzige Mensch, der mich so aus dem Konzept bringen würde, wenn er vor mir steht, dass ich kein Wort rauskriegen würde. Das kann sich keiner vorstellen, weil ich eine unfassbare Labertante bin, aber bei dem wäre es vorbei.
Ich hatte mal das große Glück, die Ärzte auf Lesetour zu erleben.
Ich kenne
das den sensationell.
Podcast dazu. Aber hattest du dann auch ein Interview?
Nee, hatte ich leider nicht.
Da kommst du ja nicht ran, das ist ja das Ding.
Ja.
Ja, ich war aber schon beim Highfield, ich hatte Bela, ich hatte Rott, ich komme einfach nicht an Farin ran. Das ist ganz furchtbar. Die sind einfach sensationell, die sind unterhaltsam, aber Fakt ist einfach, Farin macht nur das Mindeste, was an Pressearbeit sein muss. Farin hat keinen Bock auf Fans, also da will sich ja auch so nicht mit denen unterhalten. Das bitte nicht senden. Das ist jetzt noch meine These. Das macht es so schwer, aber da ist wirklich sehr große Bewunderung da.
Ja. Was ist so ein Song von den Ärzten, der so einen ganz besonderen Platz in deinem Herzen hat?
gar nicht einer der Älteren, weil diese ganzen zu spät Westerland und so, das ist irgendwann dermaßen totgespielt worden. Ich finde Himmelblau sehr stark, weil ich damit einfach ganz viel verbinde, weil auch auf einer der Live-Touren das oft der Opener war. Und dieser Moment, diese Musik von Himmelblau, wenn er startet, ist ja sehr einprägsam und dieser Vorhang fällt und da stehen dann die drei Männer, die du so vergötterst und die dich an die Jugend erinnern, aber dich auch irgendwie immer durchs Leben getragen haben, egal ob mit Liebeskummer oder halt auch in Partymomenten, wo dann eben mal ein Westerland oder zu spät kommt. Das ist unvergleichlich für mich. Also da kribbelt bei mir alles. Deshalb ist, glaube ich, Himmelblau von den Ärzten einer meiner Favoriten.
Zu den Toten Hosen.
Ja.
Wie bist du zu denen gekommen? Ähnlich?
Ähnlich. Also ich glaube, die Toten Hosen kamen ein bisschen später als die Ärzte bei mir dazu. Aber dafür dann extrem intensiv, weil ich die live unschlagbar fand. Die waren, also diese Konzerte, dieses 3 Stunden durchfeiern, da verschwitzte Campino ohne Shirt, das habe ich unfassbar immer genossen und das ist auch jetzt noch so. Also die haben auch so, es gibt halt nicht nur diese lauten Texte, weder von Ärzten noch von Toten Hosen, es gibt auch ganz viele Texte, wo ich als Autorin einfach weinen möchte, weil ich sie so wunderschön finde, weil die einfach schaffen, auch Themen so auf den Punkt zu bringen. Ich muss ein Buch schreiben, wenn ich über ein Thema spreche und ich bewundere einfach Musiker, die es schaffen, große Themen ganz klein runterzubrechen und du weißt trotzdem ganz genau, was sie sagen wollen. Und ich finde, das ist bei den Toten Hosen und bei den Ärzten auf jeden Fall der Fall.
Axel trifft Christina vom Dorf. Ihr Kochbuch heißt Sächsisches Allerlei, ist überall im Buchhandel zu haben. Mehr über Christina erfahrt ihr auf christinavomdorf.com. Ich bin Axel Metz und ihr findet mich auf Facebook und Instagram. Ich sage schon mal Dankeschön fürs Hören von diesem Podcast und vielen lieben Dank vorab schon fürs Weiterempfehlen unter Freunden, Bekannten, Verwandten, Nachbarn und Kollegen, denn das hilft uns weiter zu wachsen. Unseren Podcast gibt es kostenlos, praktisch auf allen Plattformen. Einfach abonnieren und dann bekommt ihr automatisch die neueste Folge zum Hören.